Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute der Woche. Wir hören noch mal rein in die Gespräche der Woche. Iris Gleike war Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer für Mittelstand und Tourismus. 27 Jahre saß sie für die SPD im Bundestag. In diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Iris Gleike hat am Dienstag in SWR1 Leute erzählt, wie eine Thüringerin, die fast 30 Jahre politisch engagiert war, diese Zeit wahrnimmt.
Es sind 30 Jahre danach, aber es ist schon so, ich bin halt Ostdeutsche. Und ich merke das auch, unsere Kinder sind das nicht mehr. Das ist auch gut so, dafür haben wir ja mal eine friedliche Revolution gemacht, damit die sich tatsächlich auch frei bewegen und auch anders definieren. Aber für uns Ältere ist es natürlich so, dass es die Unterschiede gibt und die spüren wir natürlich auch noch.
Zählen Sie mal ein paar Hauptunterschiede auf.
Naja, es gibt die ganz ökonomischen Unterschiede, also das Thema unterschiedliche Einkommen, ne? Dass Ostdeutschland immer noch die Menschen gering bezahlt werden. Wir haben ja jetzt gerade auch wieder Tarifauseinandersetzungen. Genau. Oder dass die Wirtschaft kleinteiliger ist, dass die Wirtschaftskraft noch nicht aufgeschlossen hat und dass die Vermögensunterschiede da sind und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch ein paar mentale Unterschiede. Also, dass wir natürlich auch als Ostdeutsche Respekt einfordern für die Leistung, die auch im Transformationsprozess erbracht ist. Für uns ist ja am 3. Oktober 1990 kein Stein auf dem anderen geblieben.
Aber Sie sagen, und Sie speziell üben ganz besonders Kritik an diesem Transformationsprozess. Warum ist der Ihrer Meinung nach so falsch gelaufen?
Na, ich übe nicht Kritik per se am Transformationsprozess. Ich sage immer, bei vielen Fehlern, bei der nächsten Wiedervereinigung können wir das alles viel schöner machen. Aber es gab natürlich gravierende Fehler. Das ging schon etwas früher los mit der Wirtschafts-Währungsunion. Der Umtauschkurs hat natürlich dazu geführt, dass die DDR-Produkte im Westen sozusagen plötzlich im Preis vervierfacht waren und uns sind die osteuropäischen Märkte zusammengebrochen. Das hat natürlich für die DDR-Wirtschaft, die es ja damals noch war, es war ja im Juni 1990, hat das gravierende Auswirkungen gehabt. Und es gab natürlich auch ein paar politische Fehler, zum Beispiel, dass die Treuhandanstalt nicht mehr industrielle Kerne erhalten hat, die als Kristallisationspunkt funktioniert hätten, um eben auch selbstständige neue Produkte und so weiter anzusiedeln.
Es gibt aber natürlich auch ein Bemühen um Aufarbeitung. Wie sieht das denn aktuell konkret aus? Damit sind Sie ja immer noch befasst.
Ja, das geht schon seit vielen Jahren. Ich habe gerade gestern in der Vorbereitung auf diese Sendung nochmal einen Artikel gelesen, den habe ich 2001 verfasst, am Ende der Dankbarkeit, wo es nochmal darum geht, dass es um Respekt geht und dass es darum geht, dass nicht die Westdeutschen die Augen zum Himmel verdrehen und sagen, oh Gott, was kostet uns das alles? Sondern, dass sie auch anerkennen, was an Leistungen dahinter ist, auch an Lebensleistung dahinter steckt, in einer Diktatur gelebt zu haben. Und diesen Respekt fordere ich schon lange ein. Und im Moment habe ich gerade mit ein paar Freunden auch ein Papier wieder geschrieben, 30 Jahre danach, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, sollte es uns möglich sein, die gesamtdeutsche Geschichte zu erzählen. Es ist ja eine gesamtdeutsche Leistung, die letzten 30 Jahre.
Iris Gleike saß 27 Jahre für die SPD im Bundestag. Sie war Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. 2017 entschied sie sich aus privaten Gründen nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren. In SWR1 Leute hat sie am Dienstag über ihr jetziges Leben und ihre Entscheidung damals berichtet.
Politik und Demokratie lebt ja auch ein Stück weit davon, dass die Leute nicht an ihren Posten kleben. Das wird uns ja häufig vorgeworfen, dass wir den Absprung nicht schaffen. Und ich habe eine tolle politische Karriere gehabt. Ich war stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich war Staatssekretärin unter Manfred Stolpe. Ich war Geschäftsführerin meiner Fraktion. Ich war jetzt nochmal unter Sigmar Gabriel und Brigitte Zypris Staatssekretärin. Ich habe tolle Sachen einfach auch lernen dürfen. Und ich habe gesagt, jetzt will ich aussteigen und nochmal was anderes machen.
Und wie kommt jetzt das Geld ins Haus? Oft ist es dann ja, dass die Politiker Umschulen zum Lobbyisten, ist das bei Ihnen auch der Fall?
Naja, das ist jetzt nicht so mein ersehntes Ziel, das gebe ich zu. Ich bin im Moment auch nicht berufstätig in dem Sinne. Ich habe meine ehrenamtlichen Aufgaben, die ich schon zum Teil seit vielen Jahren mache, die ich also weiter verfolge. Aber ich gehe im Moment nicht arbeiten, weil mein Mann ist 2014 schwer erkrankt. Der ist an ALS erkrankt. Und unterdessen ist es so, dass er nicht nur nicht mehr laufen kann, sondern dass auch die Bewegungsfähigkeit der Arme und Hände eingeschränkt ist und er auch kaum noch sprechen kann. Und insofern bin ich jetzt zu Hause und pflege auch meinen Mann.
Das ist eine Erkrankung, die in der Öffentlichkeit etwas bekannter wurde, als damals der Maler Jörg Immendorf daran erkrankte. Mhm. Wie hat diese Erkrankung und das Pflegen Ihres Mannes, wie hat das Ihr Leben verändert? Wahrscheinlich komplett.
Ja klar, ne, der Lebensplan war ein anderer. Mein Mann ist vor 5 Jahren noch 150 Kilometer mit dem Rennrad am Tag gefahren. Eigentlich war er fitter als ich. Und das war schon ein Schock. Dann auch die Diagnose, gar keine Frage. Aber das ist, glaube ich, egal in welchem Lebensalter, immer ein Schock. Und ich habe dann, als ich im März dann aus der Bundesregierung ausgeschieden bin, erstmal unsere Wohnung auch umgebaut, ein Stück weit. Also unter fahrbarer Waschtisch, damit wir mit dem Rollstuhl überall hinkommen. Und es ist natürlich auch ein Kampf mit der Krankenkasse um Hilfsmittel und so weiter. Also es hat mein Leben schon, ich bin Lobbyistin meines Mannes, ja, das trifft es eigentlich am besten.
Und wenn Sie jetzt als Betroffene bei der Pflege darauf schauen, was ja auch ein großes politisches Thema ist und jetzt Spahn jetzt die Finanzierung der Pflege ändern möchte, wie schauen Sie darauf?
Also ich war immer stolz darauf, dass wir die Pflegeversicherung überhaupt damals eingerichtet haben. Es gab ja Mitte der 90er Jahre das noch nicht und das ist auch, glaube ich, gut so, aber es muss natürlich nachgearbeitet werden. Der Pflegemittelkatalog muss nachgearbeitet werden. Der ist nicht mehr auf dem neuesten Stand des technischen Fortschritts. Das muss man einfach sagen. Da stehen zum Teil absurde Sachen drin und das macht es dann den Betroffenen auch sehr, sehr schwer, sich dann da rumzustreiten, welches Hilfsmittel denn das Richtige ist. Nicht jeder ist Ingenieurin, so wie ich, oder war 27 Jahre im Bundestag und kann auch mal einen bösen Brief schreiben. Da werden die Leute sehr häufig auch alleine gelassen. Und ich weiß, dass die gesetzlichen Kassen zum Teil sehr gute Stützpunkte haben, wo es auch eine sehr gute Beratung gibt. Aber ich glaube, bei den privaten Kassen ist an der Stelle noch ein sehr, sehr großer Nachholbedarf.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
2 Jahre ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten. Wie bedient er seine Wähler? Was verändert sich in der amerikanischen Politik und in der internationalen? Stefan Bierling ist Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg. Er war am Donnerstag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und hat eine Halbzeit der Präsidentschaft Donald Trumps gezogen.
Wir erleben zumindest die Selbstdemontage einer Mittelmacht, die innerhalb der EU eine ganz gute Zukunft gehabt hätte und jetzt allein steht. Die große Hoffnung, mit den Amerikanern eng zusammenarbeiten zu können, wird sich wohl nicht erfüllen und die sich im Letzten, glaube ich, einer sehr düsteren Zukunft gegenüber sieht.
Wie unfähig sind die Beteiligten? Fangen wir mit der Premierministerin an.
Oh, ich glaube, wir müssen noch eine Stufe zurückgehen, weil sie hat ja was geerbt von ihrem Vorgänger Cameron. Und der hat ja dieses ganze Tohuwabohu angerichtet mit diesem Plebiszit, ob man in der EU bleiben soll oder nicht.
Das ohne Not.
Ohne Not, weil er einen innenpolitischen Konflikt in seiner eigenen Partei nicht auszutragen manns genug war, hat er sich eben auf das Volk gestürzt, das diesen Konflikt lösen sollte. Er hat nichts gelernt aus diesem Schottland-Referendum, das ja schon fast schiefgegangen wäre. Und die Frage war so gestrickt, dass sie im Grunde den Populisten natürlich in die Hände spielte. Was die gute May jetzt geerbt hat, ist eine Katastrophe. Sie kann eigentlich keine gute Lösung bieten. Sie selbst ist auch nicht wirklich eine visionäre, taktisch wiefe Politikerin. Plus, wir haben eine Opposition, die völlig unfähig ist in Großbritannien, also eine Katastrophe aller Orten.
Also eine unfähige Premierministerin, eine unfähige Regierung, eine unfähige Opposition und ein Parlament, das ja irgendwann mal irgendeine Entscheidung treffen muss.
Ja, oder auch nicht. Wenn sie keine Entscheidung treffen, dann gibt es diesen Hard Brexit, wie das so schön heißt, also raus aus der EU ohne Vertragsbasis.
Wird er so brutal, wenn er kommt?
Er wird sehr brutal werden. Wenn die harte Variante eintritt, werden die Briten natürlich am meisten bezahlen. Man spricht davon, dass sie etwa 10 Prozentpunkte ihres Bruttosozialprodukts über die nächsten Jahre verlieren könnten. an entgangenem Wachstum und Ähnlichem. Und das sind gleich mal 5.000, 6.000 Euro im Jahr für eine Durchschnittsfamilie. Es wird aber auch brutal für die Europäische Union, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. In einer Zeit, wo wir herausgefordert werden an unseren Grenzen von einem hyperaggressiven Putin, von einem irrlichternden Erdogan, von Problemen in Nordafrika, von einem unverlässlichen Trump, müssten wir eigentlich viel mehr zusammenstehen. Und die Briten zu verlieren, ist für uns alle auch auf dem Kontinent ein wirklicher Schock.
Also den harten Brexit jetzt nochmal für den ganz normalen Alltag einer Nation durchgespielt. Was bedeutet das für die Engländer?
Dass Grenzkontrollen eingeführt werden für alle Güter, die nach Großbritannien kommen. Die werden jetzt durchgewunken. Wir sind ja in einem gemeinsamen Zollraum. Wir haben die gleichen Gesundheitsstandards. Das müsste ja dann alles kontrolliert werden. Die haben die ja alle gar nicht, die Leute, die das tun können. Das heißt, da wird es, glaube ich, große Verzögerungen an den Grenzen gehen. Die ganzen Laster, die jetzt durch den Tunnel fahren, müssten dann kontrolliert werden. Also es wäre ein Tohuwabohu. Und wir leben in einer Welt, wo gerade in Europa und darüber hinaus die Produktionsketten aufs Engste verwoben sind.
Den Beitrag zu britischen Auflösungserscheinungen im Zuge des Brexits haben wir von Professor Stefan Bierling, der Professor ist für internationale Politik, eben schon gehört. Jetzt wollten wir drauf gucken, dass Donald Trump seit 2 Jahren Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und die große Frage, wie bedient er seine Wähler? Was verändert sich in der amerikanischen Politik und in der internationalen? Und Stefan Bierling ist eben auch Professor für internationale Politik an der Universität in Regensburg. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 heute bei Wolfgang Heim und er hat eine Halbzeit der Präsidentschaft Donald Trumps gezogen.
Er hat zwar relativ niedrige Zustimmungsraten, aber er ist ja auch nur mit 46% der Stimmen Präsident geworden. 54% der Amerikaner haben gegen ihn gestimmt. Aber von diesen 46% sind erstaunlich viele, über 90%, nach wie vor völlig auf ihn abgefahren.
Also das sind zum einen die abgehängten Industriearbeiter?
Ja, es gibt im Grunde 3 große Gruppen. Das sind die klassischen Wirtschaftsliberalen, die immer republikanisch gewählt haben, weil ihnen die Demokraten als Partei der Regulierungen nicht so passten. Dann sind es die religiösen Fundamentalisten, die Evangelikalen, die ganz stark auf Trump abfahren, weil er denen verspricht, Supreme Court Richter zu ernennen, die gegen die Abtreibung sind. Was er gemacht hat, die haben also was bekommen. Auch die ersten haben die Steuerreduzierungen bekommen. Und dann gibt es diese Trumpisten, die Empörten, die zum Teil die Abgehängten sind, die zum Teil Amerika zurück in die 50er Jahre katapultiert sehen wollen. Vor allem die Leute, die durch diesen gigantisch schnellen Wandel, den wir in allen Bereichen haben, der Technologie, der Werte, der Gesellschaft, der Wirtschaft, sich überfordert fühlen. Und denen bietet Trump sozusagen sich selbst als Sprachrohr an.
Aber warum finden die Abgehängten und die Armen in den USA einen Milliardär gut?
Weil er argumentiert, er sei dadurch völlig unabhängig. Und natürlich spielt sozusagen Milliardär sein im amerikanischen System eine ganz andere Rolle als bei uns. Bei uns beäugt man ja Reiche eher als verkommen und die müssen sich das widerlich angeeignet haben und so weiter. Zum American Dream, zum amerikanischen Traum gehört eben, dass jeder nach oben und aufsteigen kann. Insofern verkörpert der Trump auch etwas, was viele Leute sein wollen.
Warum finden die Religiösen und die Frommen in den USA einen Mann gut, der sagt, Frauen soll man an die Pussy gehen? Und der sich mit Pornodarstellerinnen einlässt.
Nur aus einem Grund. Er verspricht ihnen in dem Punkt, dass für die Religiösen das absolut Wichtigste ist, nämlich die Abtreibungsfrage, Richter zu ernennen, die dieses Gesetz durch den Supreme Court kippen lassen will.
Warum finden, um nochmal auf Ihre erste Gruppe zu kommen, die Superreichen, die Geschäftsleute, die Manager, die Topmanager einen Mann gut, der doch ein relativ enges Konzept von Wirtschaft und von Handel hat?
Nun, die hassen seine ganze protektionistische Politik, die hassen seine Hochzollpolitik. Aber er gibt ihnen Steuererleichterungen und diese letzte Steuerreform ist vor allem den obersten Einkommensgruppen zugute gekommen. Also die haben auch gekriegt, was sie Trump, wofür sie ihn gewählt haben. Und damit ist das auf der Habenseite bei ihnen.
Jetzt haben wir die 46% aufgedröselt, die für Trump sind. Es gibt ja immer noch die 54%, die gegen ihn sind. Hat er eigentlich irgendwann mal sich darum bemüht, die zu kriegen?
Nein, Trump hat von Tag 1 eine Strategie gefahren, seine Klientel zusammenzuhalten und nicht im Grunde auf die anderen zuzugehen.
SWR 1, Leute der Woche.
Wenn von 5G die Rede ist, dann ist in der Regel die fünfte Generation des Mobilfunks gemeint. Dadurch soll das Internet sehr viel schneller werden. Das betrifft vor allem Schlüsseltechnologien wie autonomes Fahren, Industrie 4.0 oder die Telemedizin. Wie eine Zukunft mit 5G aussieht, der Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Amtsreiter war am Mittwoch zu Gast in SWRs Leute.
Es wird 5G eine Mobilfunkgeneration sein, die noch schneller ist als 4G. Bis zu 10 Gigabit. Das ist wirklich rasend schnell. Also das ist mal gut. Das kennt man schon, wird immer schneller. Der nächste Punkt ist dann auch ein sehr wichtiger. Und der ist eher ungewohnt. Eine ganz kurze Reaktionszeit, man nennt das Latenzzeit, von bis zu einer Millisekunde. Und wenn ich das vergleiche mit anderen Technologien, dann haben wir derzeit auf 4G so um die 40, 60, 70 Millisekunden und das ist dann eine Millisekunde. Eine Millisekunde ist die Geschwindigkeit, mit der die Nervengefäße in unserem Körper Informationen leiten. Das ist echte Echtzeit und das ist anders. Und ein dritter Punkt kommt auch noch dazu. Ich kann unfassbare viele Millionen oder Milliarden von Dinge ins Netz hängen. Da geht es um Vernetzung von Produktionsmaschinen, da geht es um Industrie, da geht es um Vernetzung von Autos, all diese Möglichkeiten und die Services, die daraus entstehen.
Aber Sie haben Industrie und Vernetzung gerade schon genannt. Es betrifft nicht uns als Standard-User eines Handys. Da werden wir 5G vermutlich sowieso nicht spüren, weil da gibt es noch weiße Flecken genug. Da wäre es erstmal gut, die so auch auszustatten. Also nennen Sie uns ein Beispiel, wo 5G vorstellbar ist, wo es genutzt wird.
Ja, in Virtual Reality ist ein Beispiel. In Wirklichkeit kann man damit Schulklassen durch die Pyramiden in Ägypten spazieren lassen. Einfach ein wirklich sehr realitätsnahes Abbildnis zu haben und mit diesen Brillen die Dinge zu erleben. Und auch da gibt es schon Entwicklungen, dass man Dinge auch spüren kann. Also diese Chance, auf Reisen zu gehen mit einer Brille, klingt absurd, wird man aber machen können. Dieses Erleben können über diesen Weg, dieses Anweisungen geben, wenn es darum geht, eine Maschine zu reparieren, über die Brille, indem man eben sagt, diese Schraube hier links oben ist jetzt zu drehen. Diese Möglichkeiten entstehen. Das gleiche auch Vernetzung von Autos. Wenn es einen Autoverkehr gibt, wo es keine Unfälle mehr gibt. Heute haben wir 9 Verkehrstote pro Tag in Deutschland.
Wie soll das funktionieren?
Indem man eine SIM-Karte in jedes Auto gibt und indem man die Autos miteinander sprechen lässt, über V2X heißt die Technologie. Und diese Verbindung, die ermöglicht dann, dass es nie mehr wieder einen Auffahrunfall geben wird. Und das rettet Menschenleben. Und ich glaube, das ist etwas, an dieser Vision müssen und sollten wir arbeiten in einem Autoland. Und das Nächste ist dann auch, wir können die Emissionen reduzieren. Es ist umweltbewusster. Wir machen Kreuzungen ohne Ampeln.
Also da stecken schon viele Ideen drin, aber natürlich gibt es auch viele Vorbehalte. Würden Sie Ihre Kinder von einem Roboter operieren lassen?
Ja, wenn die Technologie erprobt ist und wenn man weiß und auch statistisch nachgewiesen hat, dass das Ergebnis ein besseres ist, dann glaube ich, dass ich diese Entscheidung wahrscheinlich so treffen würde. Im besten Sinne für die Kinder und auch für uns als Eltern. Und ich glaube, es hat natürlich sehr viel zu tun mit, ist das wirklich so? Wann ist es so? Hier gibt es immer so Punkte, ab da funktioniert es. Das ist nicht anders beim autonomen Fahren, das ist bei Operationen so. Heute haben wir bereits eine Unterstützung durch Operationsroboter. Also das funktioniert heute schon besser, weil eben die Auflösbarkeit und die Optik einfach eine bessere ist, indem ich mehr sehe und damit besser erkennen kann. Exakt, die Präzision ist einfach höher. Und ich glaube, dass viele, viele Dinge sich entwickeln werden aufgrund von Daten, die man sammeln und daraus Schlüsse zieht und aufgrund von Technologien, die einfach präziser und besser und schneller sind.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Der Mont Blanc gilt als einer der tödlichsten Berge der Welt. Der Schweizer Robert Bösch ist Bergführer und Geograf, für seine ausgezeichneten Bergfotografien bekannt. Und er kennt den Mont Blanc genau. Am Montag hat er in SWRs Leute bei Wolfgang Heim über seine zahlreichen Begehungen berichtet und auch, wie oft er oben war.
Ich glaube, 11 Mal habe ich so in Erinnerung. Entscheidend ist, auf welchen Routen. Und eigentlich schon, also als Bergsteiger zählen die Routen von Süden. Das sind die schwierigen, anspruchsvollen Anstiege.
Sehr viel schwieriger, sehr viel anspruchsvoller als die Normalroute?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das sind andere Welten.
Warum gilt dieser Mont Blanc als einer der tödlichsten Berge der Welt?
Es ist halt einfach so, dass die zwei Normalanstiege, die technisch nicht anspruchsvoll sind. Der Mont Blanc ist halt etwas anspruchsvoller, weil er so hoch ist, fast 5000 Meter. Aber das ist technisch einfach zu bewältigen. Aber die Zustiege im unteren Teil zur Hütte, zur Gutehütte, dieser Zustieg war schon immer steinschlaggefährdet. Und mit der zunehmenden Erwärmung, mit diesen sehr warmen Sommern, nimmt da die Steinschlaggefahr eben extrem zu.
Wie oft waren Sie auf dem Piz Palü?
Ja, müsste ich jetzt zählen. An einem Tag mal dreimal. An einem Vormittag über drei Notwanderaufstiege habe ich alleine gemacht.
Okay.
Eine rauf, runter, nächste rauf, nächste runter. Und da war ich x-mal auf der Normalroute und ich war sicher auch ein Dutzend Mal oder mehr auf dem Piz Palü.
Was ist das Besondere, auch bergsteigerisch Besondere an diesem Piz Palü?
Ja, eben ist dasselbe. Die Notwandrouten sind bergsteigerisch herausfordernd. Die Normalroute ist eine schöne Skitour.
Ja.
Das sind sehr verschiedene Unternehmungen.
Und das gilt natürlich im Speziellen auch für die Eiger Nordwand.
Die ist prinzipiell anspruchsvoll und eigentlich schon wirklich guten Bergsteigen vorbehalten.
Die haben Sie auch gemacht?
Ja, mehrfach, ja.
Okay. Was ist da das Besondere oder vielleicht sogar das Einzigartige an dieser Wand?
Das Einzigartige an dieser Wand ist, dass sie hoch ist, dass sie anspruchsvoll ist und dass man sie von unten bestens einsehen kann. Und das hat sie weltberühmt gemacht. Es war eigentlich die letzte der großen Nordwände der Alpen, die noch nicht erst begangen wurde, das war in den 30er Jahren. Und man konnte unten von der Restaurantterrasse das bestens mitverfolgen. Und das Drama in der Wand, das ist die höchste senkrechte Bühne und das kombiniert mit den unglücklich verlaufenden ersten Versuchen. Es sind einige ums Leben gekommen, bis dann 1938 die Besteigung geglückt ist. Dass man das mitverfolgen konnte, das hat die Wand so berühmt gemacht. Und natürlich, es gibt inzwischen 30 verschiedene Routen in der eigenen Nordwand, aber die Nordwand ist immer noch eine anspruchsvolle Tour.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
Als Musterkollegen bescheiden und talentiert, so beschreiben viele den Spiegelreporter Klaas Relotius, der in seinen Geschichten über mehrere Jahre Fakten falsch dargestellt hat und Reportagen gefälscht hat. Sicher nicht das erste und letzte Beispiel, was das Vertrauen in Presse und Medien stark erschüttert hat. Welche Folgen hat das für den Spiegel und den Berufsstand der Journalisten? Viele Fragen, die sich auftun. Kurt Schnibben war fast 30 Jahre lang beim Spiegel. Am Freitag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und hatte auch davon erzählt, wie gut er Klaas Relotius kannte.
Er saß auf dem Flur, auf dem ich auch beim Spiegel saß. Zwar hatte ich nicht direkt mit ihm zu tun, also ich war nicht sein Ressortleiter mehr. Also 2012 hatte ich
Also Sie haben ihm keine Aufträge gegeben?
Keine Texte redigiert, sondern immer mal so mit ihm gesprochen. Man hatte das Gefühl, dass er ein ganz zurückhaltender, schüchterner Mensch. Mhm. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass er ständig Angst hatte, dass man hinter die Fassade blickt. Aber weil er eben so eine Type war, konnte er, glaube ich, auch so viele Leute täuschen.
Ist Ihnen bei seinen Texten was aufgefallen?
Naja, sie waren immer sehr glatt. Aber ich will jetzt nicht im Nachhinein sagen, dass mir da irgendwas aufgefallen ist. Das wäre eine Anmaßung.
Okay, ansonsten wissen Sie, wie es ihm heute geht? Ich meine, der Fall war schon einigermaßen tief.
Ja. Also nicht nur für ihn, für viele beim Spiegel, die jetzt sozusagen die Scherben zusammenkehren müssen. Und natürlich auch für andere Journalisten, die ihn bewundert haben. Ja. Es gab ja viele.
Und die ihm die Preise gegeben haben.
Die ihm Preise gegeben haben. Zu dem gehörte ja auch der Reporterpreis, den ich mitveranstalte. Können wir sicher nochmal drüber reden, warum die Jury auf ihn reingefallen ist.
Ja. Können wir gleich machen.
Können wir gleich machen.
Ja?
Ja, machen
warum?
Wir gleich.
Warum sind sie auf ihn reingefallen?
Die Jury, so ist der Reporterpreis organisiert, wird vom Reporterforum veranstaltet. Das ist ein Verein von Journalisten aus allen möglichen Redaktionen. Und da gibt es eine Jury und die ist autark. Und da sitzen in dem Fall 11 Juroren drin, 8 Frauen, 3 Männer.
Okay. Sie nicht?
Ich nicht, nein. Mhm. Auch Stefan Lebert nicht, der das mitveranstaltet. Auch vom Spiegel saß da keiner in der Jury, sondern ja, hoch angesehene Journalisten. Ja, und die haben jetzt im Nachhinein auch natürlich debattiert, was ist da schiefgelaufen. Und sie sagen, wenn das alles gestimmt hätte, was in der Geschichte steht, jetzt Kinderspiel, das war eine Reportage darüber, wie ist der Syrienkrieg entstanden. Aus heutiger Sicht fallen einem da viele Dinge auf, aber als wir da zusammensaßen und über den Text geurteilt haben, fanden wir den eigentlich vor allen Dingen gut recherchiert.
Gut, haben Sie den Preis inzwischen zurückgenommen?
Ja, das hat er unmittelbar selbst gemacht, hat den Preis zurückgegeben.
War der mit Geld verbunden?
Nein, der ist nicht dotiert.
Ja, Ansonsten hat er viele Preise gekriegt, wo ja auch dann die Preise erstens zurückgenommen worden sind und zweitens auch die entsprechenden Preisgelder zurückgefordert sind.
Ja.
Bringt er nochmal ein Bein auf den Boden?
Das weiß ich nicht. Im Journalismus glaube ich nicht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da nochmal irgendjemand sagt, hier schreib mal eine Reportage oder mach mal ein Interview. Und der hat ja mehr Interviews gefälscht als Reportagen.
Kurt Schnippen war fast 30 Jahre lang Spiegelreporter. Er gründete vor 2 Jahren die Online-Journalistenschule Reporterfabrik. Er blickt am Freitag in SWRs Leute bei Wolfgang Heim auf den Skandal um den Reporter Klaas Relotius, der über mehrere Jahre Fakten in Reportagen fälschte und damit durchkam, zurück. Und Kurt Schnippen erzählte von seiner Zeit als Spiegelreporter.
Also ich hatte sozusagen eine Reportagephase, wo ich sehr viele Reportagen geschrieben habe. Hab dann aber, ich würde sagen, so seit der Jahrtausendwende auch entdeckt, dass es eben viele Themen gibt, die sich nicht erzählen lassen.
Mhm. Also dass Beispiel?
Die Wirklichkeit, der ganze Vorgang um 9/11, also diese großen Veränderungen oder die Finanzkrise oder so. Das sind, von daher haben wir dann auch beim Spiegel immer sehr in Teams gearbeitet, also Fachleute, Investigative zusammen mit Reportern, um komplexe Zusammenhänge so aufzubereiten, dass sie gut lesbar sind. Das sind dann Reports gewesen.
Aber um nochmal auf den ursprünglichen Reporter Kurt Schnippen zu kommen, also Sie haben viel Indochina gemacht. Da kommt kein Mensch hin. Da wäre es doch ein einfaches, keine Ahnung, die Geschichte ein bisschen auszuschmücken, zuzuspitzen, dem ein oder anderen Reisbauern ein Zitat in den Mund zu legen, das so nie gefallen ist.
Ja, aber das hat für mich nie den Reiz, also man hätte ja auch zu Hause bleiben können. Sondern die größte Geschichte, die ich in Vietnam erlebt habe, war, was da mit Dioxin passiert ist. Und da war die Wirklichkeit so unglaublich, da muss ich nichts erfinden, da muss ich nur in die USA fahren, recherchieren bei Anwälten, die Dioxinopfer vertraten. Also das verstehe ich ja an Relotius bis heute nicht. Also dieser berühmte Fall da in Fergus Falls, wo ich 4 Wochen bin oder sogar noch länger. Und dann der Kollege Scheuermann ist ja danach hingefahren und seine Geschichte ist ja großartig. Also was ist in so einem Dorf? Oder beziehungsweise wenn ich dann unbedingt einen Ort suche, wo ich beschreiben will, wie Trump-Wähler zu Trump stehen. Und ich will unbedingt eine andere Geschichte erzählen, dann kann ich auch woanders hinfahren.
Ja. Wobei der Kollege Hans Leindecker ja eine interessante Erklärung abgegeben hat, dergestalt, dass er gesagt hat, wir sind alle höchst empfänglich dafür, dass ein amerikanischer Trump-Fan ein pistolenvernarrter, rassistischer Todesstrafenbefürworter ist, der breitbeinig wie ein Cowboy durch die Welt rennt.
Ja, klar. Also das ist eine der großen Herausforderungen im Journalismus, eben seinen Vorurteilen nicht hinterher zu recherchieren, also nicht weltanschaulich zu arbeiten, sondern weltbetrachtend. Also ich fahre irgendwo hin und beschreibe das, was ich da sehe. Und da sollten auch in der Regel dann keine sozusagen geschlossene Narrative dabei rauskommen. Also was mal so ein Ideal war von Reportage, die berühmte Nussschale, also durch ein Einzelschicksal Weltgeschichte beschreiben zu können. Ich glaube, das wird jetzt nach Relotius auch immer weniger praktiziert werden, weil es auch immer eigentlich die Versuchung hat, Wirklichkeit zu bearbeiten.
Eins gehört. SWR 1.